Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu der Sendung, in der Chris Marquardt so freundlich ist, mir das mit der Fotografie zu erklären. Hier ist die Fotografie, und zwar die 9. Und Chris Marquardt, hallo Chris.
9 haben wir schon.
Nicht?
Weiß nicht, doch, ja.
Ich habe aufgehört. Ich habe aufgehört
hallo.
Zu zählen. Irgendwann hallo. Haben wir aufgehört zu zählen.
Genau. Ja, ne, die low-hanging fruit, ne, die sind jetzt bald durch.
Achso, du meinst, jetzt wird's anstrengend.
Jetzt wird's langsam, aber sicher, ne, also die Technik, ich will ja mal so ein bisschen weg von der Technik. Also heute versuchen wir mal da so einen Schritt rauszumachen, weil das machen ja so viele, ne, hier am Knopf drehen und da die Blende und so.
Genau. Naja, aber muss man ja auch mal lernen.
Nee, natürlich ist auch wichtig, um Gottes Willen, das ist verdammt wichtig, aber es gibt halt eben doch so diverse Dinge, die fehlen, und zwar gerade den Technikern, die so an die Fotografie so von den Knöpfchen kommen und von den Displays und von den Menüs und von den Computern, die da drin stecken. Und das sind halt viele, die so auf die Fotografie zugehen.
Es ist halt auch der einfachste.
Ist naheliegend.
Das ist der einfachste Approach.
Klar, es ist
die einfachste Näherungsweise.
Herangehensweise.
Dankeschön, vielen Dank.
Nee, und deshalb will ich heute mal kurz mal schauen, wie schnell, wie lang wir brauchen, das Thema Kreativität anreißen in der Fotografie.
Kreativität?
Ja, das ist ja so ein einfaches Thema, kann man ja schnell mal abhandeln.
Ne? Haben wir das nicht letztes Mal schon gemacht?
Wir haben letztes Mal so über Thema Regeln und so weiter geredet.
Welche Fragen? Ich habe es angekündigt, als welche Fragen muss ich mir eigentlich stellen, bevor ich das Foto mache?
Genau, das war sehr konkret. Heute gehen wir, ich weiß nicht, also es hat damit zu tun, aber es geht dann so ein bisschen darum, was kann man denn noch so tun? Also jetzt nicht so konkret wie, schau dir an, was im Hintergrund passiert, und schau dir an, was am Rand passiert, und stell dir die Frage, was du willst, sondern eher so, wie kann man sich so einen Baukasten zusammensetzen, mit dem man da dann was für seine Bilder tun kann. Mhm. Bevor wir das tun,
ja,
ganz kurz noch einmal zurück in die Kommentare von der letzten Sendung. Mhm. Und zwar hat der Benjamin den Nagel auf den Kopf getroffen. Und zwar mit dem Thema FD-Objektive auf EF-Kameras.
Ja,
also jetzt nochmal kurz technisch, ne?
Kurz technisch, also EF ist die Canon EOS 100D, die wir beide jetzt mittlerweile besitzen.
Also der sogenannte EF-Mount, das ist das Bajonett, was eben Canon seit den EOS-Kameras hat.
Und FD ist auf den alten Canon Kleinbildkameras gewesen. Und davon habe ich eine ganze Reihe Objektive, weil ich die früher auf meine Sony gespannt habe.
Und wenn du die jetzt da adaptieren möchtest, dann hast du ein Problem, und das liegt am sogenannten Auflagemaß. Mhm. Auflagemaß ist der Abstand zwischen dem Objektivbajonett, also der Fläche, wenn man mal das Objektiv abmacht, da ist ja so eine Auflagefläche, zwischen dieser Fläche und dem Sensor.
Ja.
Und das ist beim FD 42 mm und beim EF 44 mm. Das heißt, wenn du ein FD auf ein EF drauf machen willst, kannst du es theoretisch tun.
Mhm.
Allerdings darf der Adapter dazwischen nicht dicker als 2 mm sein.
Und das ist quasi unmöglich. Deswegen brauche ich eine Ausgleichslinse.
Also gibt es dann eben dickere Adapter, aber die dann wieder den Ausgleich schaffen. Und damit, ja, ist es nicht mehr so einfach. Du kannst theoretisch ein Objektiv schon weiter weg, also schon weiter von der Kamera weg tun. Da gibt's aber ja auch so.
Welchen Nachteil habe ich dann irgendwie?
Gibt's ja auch so Zwischenringe. Das kennst du so vielleicht aus der Makrofotografie.
Ja.
Also wenn du ein normales Objektiv als Makroobjektiv verwenden möchtest, dann kannst du mit so Zwischenringen ganz einfach den Abstand zwischen Kamera, also du kannst das Auflagenmaß erhöhen.
Mhm.
Und das hat dann zur Folge zum einen, dass du näher ran kannst, also der Mindestscharfstellabstand wird kleiner. Und damit wird das einfach größer, was auf dem Bild ist.
Aber dafür kriege ich es in der Tiefe, also in weit weg kriege ich dann nicht mehr scharf, oder?
Richtig, genau das. Du kannst also nicht mehr unendlich scharf stellen. Ah. Das ist das Problem. Und wenn du einen Adapter willst, der das ausgleicht, dann hat der halt meistens noch irgendwie Optik drin, irgendwelches Glas drin. Und ja, außerdem gibt es dann noch Adapter, die das Elektrische durchreichen und nicht durchreichen. Also es gibt passive und aktive. Und
das Elektrische, du meinst dann sowas wie
Blenden? Die Fokussierinformationen, Blendeninformationen und so weiter. Also das kommt dann aufs System an und auf den Adapter. Also Adapter ist immer, muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Und das ist auch übrigens der Grund mit dem Auflagemaß, warum es sehr einfach ist, deine alten Objektive an eine Spiegellose ranzumachen. Weil die haben alle ein wesentlich kleineres Auflagemaß.
Ah, okay.
Da ist ja nicht dieser Spiegelkasten zwischendrin. Das heißt, da reden wir dann plötzlich von irgendwie 2 Zentimeter oder so anstatt 4. Und dann geht das halt mit einem entsprechenden Adapter.
Ach, wie ärgerlich. Das heißt, ich habe jetzt hier die FD-Objektive rumfliegen. Ja gut, ich könnte die auf meine Fuji machen. Müsste ich mir einen Fuji-Adapter holen. Ja.
Zum Auflagemaß gibt's übrigens auch eine schöne Tabelle. Ich poste dir mal hier einen Link kurz in den Chat auf der Wikipedia mal wieder. Und da sind die ganzen Auflagemaße von so ziemlich jedem Kamerasystem drauf. Und je nachdem, also die Mamiya RB67, das ist eine große Mittelformatkamera, hat 111 mm Auflagemaß. Und naja, so kleinere, da reden wir dann von Systemkameras, Micro Four Thirds sind 19,62 mm, das Sony E-Bayonet hat 18 mm, die Nikon 1 hat sogar nur 17 mm, das Pentax Q-Mount hat nur 9,2 Zentimeter. Also Millimeter. Hm. Also das ist richtig, richtig cool.
Ich kann also, im Grunde kann ich meine FD-Objektive, entweder benutze ich die zusammen mit meiner Fuji, kaufe mir einen Adapter für meine Fuji oder aber ich verschenke sie.
Das ist die Idee dahinter. Also eine FD auf EF, da hat es noch nie eine wirklich passende, gute Lösung gegeben.
Das wiederum heißt, ich muss mir...
es sei denn, du willst nur noch Makro schießen. Ne? Das geht natürlich damit.
Eigentlich nicht vor. eigentlich sind mir ja viel wichtiger die langen Brennweiten. Naja.
Sure.
Naja. Aber mal gucken, wenn wieder Geld da ist. Den Joghurtbecher habe ich mittlerweile, den du mir empfohlen hattest.
Das 50-1-8.
Genau, 50-1-8.
Und?
Toll. Also
Es ist hell,
es ist prima. Ich habe allerdings, ich habe jetzt noch nicht viel Gelegenheit gehabt, das wirklich mal irgendwie in so Dämmerlicht-Hausfassade-Situationen auszuprobieren. Hm. Kann es sein, dass der Sensor von der 100D stärker rauscht als beispielsweise von meiner Fuji?
Der wird wahrscheinlich ein bisschen stärker rauschen, ja.
Okay. Weil das war was, was mir aufgefallen ist, wo ich dachte, so, ui, bei 800 schon so ein Rauschen, ist aber seltsam. Warum ist das wahrscheinlich, dass er rauscht oder stärker rauscht?
Ich vermute, dass das im Preis begründet ist. Du hast hast du gezahlt? 350?
Genau.
Was hat die Fuji gekostet?
Das Doppelte ohne Objektive oder so.
Ja, also das ist deutlich mehr. Mhm. Engineering heißt ja, da müssen entsprechend bessere Teile rein, die dann weniger Toleranzen haben, die dann weniger Rauschen machen.
Ja, ich dachte, das wäre hätte ich gedacht, dass die das mittlerweile so sehr.
Es sind ja nicht nur die Sensoren. Also die Sensoren sind ein Teil der Geschichte, aber hinter den Sensoren sind ja Verstärker, die dann eben zum Beispiel bei einer ISO-Anhebung das Signal verstärken. Mhm. Und das kennst du ja von deiner Stereoanlage, wenn
also
du
ein guter DA-Wandler oder ein schlechter DA-Wandler.
Nein, nicht mal das, sondern allein schon, das sind noch analoge Verstärker zum Teil dahinter. Das heißt, wenn du an deiner billigen Stereoanlage mal laut aufdrehst, ohne Musik zu spielen, dann rauscht es halt. Wenn du an der teuren Stereoanlage mal laut aufdrehst, ohne Musik zu spielen, dann rauscht es halt fast nicht.
Stimmt.
Und das ist bei der Kamera nicht anders. Also kannst du teure oder billige Teile reinmachen und dann merkt man das halt auch ein bisschen. Ne?
Hm. Hm. Naja.
Naja.
Neulich habe ich so ein Tamron-Objektiv gesehen. Sehr, sehr lichtstark und sehr, sehr lange Brennweite. Aber das war 700 Euro. Und das war dann
Tamron und Co., die gehen ja immer mehr jetzt auch so in diesen High-End-Bereich. Also Tamron und Sigma und so weiter. Das war immer, also ich komme ja noch so aus einer Zeit, wo das noch so ein bisschen verpönt war. Ne? Nur Originale
weiß,
bitte.
War, und genau, ich weiß noch, bei meiner Nikon-Ausrüstung damals hatte ich auch einen Sigma-Zoom und damit musste man sich auch mal ein bisschen verstecken. Das war halt immer so, ja, aber du hast halt immer dazu gesagt, ja, aber das ist auch total super.
Ja, also, die werden aber jetzt gerade irgendwie richtig gut.
Aha.
Also zumindest was ich mitbekomme.
Die es bei Amazon im Ausverkauf gibt. Ne? So eine,
gut, ich meine, generell bei einem, ein Ding zum Thema Objektivkauf. Ich kaufe mir Objektive eigentlich fast nicht mehr online. Mhm. Ich kaufe die meistens bei einem Händler, wo ich sie mir anfassen kann und wo ich sie ausprobieren kann.
Ja.
Das hat einen ganz einfachen Grund. Du hast Toleranzen bei der Kameraherstellung. Ja. Und das sind also kleine Toleranzen, was jetzt irgendwo die Justierung vom Fokussensor und sonst was angeht. Und dann hast du Toleranzen beim Objektivbau. Und wenn jetzt, sagen wir mal, die Kamera so an einem Ende von dem Toleranzbereich liegt und das Objektiv am ganz anderen Ende vom Toleranzbereich, dann kann es schon gut sein, dass da irgendwie Fokusprobleme sind. Mhm. Hatte ich mal bei einem Objektiv, musste ich dann zurückschicken und musste irgendwie Kamera und Objektiv einschicken und die mussten dann beide neu justiert werden und dann hat das hinterher auch alle, ich musste sogar meinen kompletten Objektivpark einschicken, die wollten mal alles durchjustieren. Haben die dann auch super gemacht, hat auch nichts gekostet, war sehr überrascht, aber das heißt, es kann schon mal passieren. Und jeder Kameraverleiher kann da ein Lied davon singen. Das, und das, was da bisher immer das Thema war jetzt bei Nicht-Originalen, war, dass Sigma und Co. einfach auch größere Serienstreuungen hatten. Mhm. Das heißt, die Chance, dass du was bekommst, was sich am anderen Ende von dem Toleranzbereich bewegt, die war halt dann etwas größer als bei einem Original.
Du gehst also tatsächlich in den Laden und probierst das Objektiv, das du haben willst, mit deiner Kamera aus und nicht mit Richtig. Der Kamera, die er da hat im Laden.
Ja, das, also das tue ich jetzt, das muss nicht jeder tun, aber du auch.
Sinnvoll,
jetzt,
sinnvoll ne? ist das, ja. Ist doch
halt sinnvoll ist das, ich meine, du hast halt dann irgendwie keine 10 Euro gespart, aber dafür hast du... Das sind halt
oft wirklich nur 10 Euro. Ne?
Dafür hast du, also die Händler, die lokalen Händler, die werden preislich, ich meine, die müssen sich ja natürlich, die müssen sich gegen das Internet behaupten. Das heißt, dass die mittlerweile auch von den Preisen ganz ordentlich mitziehen. Und wenn ich dann das Objektiv in der Hand habe und es ist genau und passt alles und dann nehme ich das dann auch von dem
Gibt Händler. Es eigentlich so einen Joghurtbecher, wie du mir empfohlen hast, weil der ist ja recht günstig. Gibt es sowas auch mit einem ein bisschen weitwinkliger? Weil das 50er wird halt zum 75er auf der Kamera.
Also in der Preislage nicht. Mhm. Ich hatte mal, oh Gott, das ist schon lange her, war das jetzt ein 35er oder ein 30er 2.0 von Canon? Das war ein bisschen besser gebaut, das war auch ein bisschen teurer. Das war aber, hat aber keinen Spaß gemacht, weil es irgendwie so einen langsamen Motor drin hatte. Mhm. Das hat er beim Scharfstellen immer so,
oh Gott, so gepumpt gemacht. Am besten noch.
Das war dann in Situationen, wo man den Lärm nicht möchte, war das unangenehm, wenn alle gucken, was da so. Das will man nicht.
Nee. Ich habe dann übrigens, du hattest ja noch gesagt, das manuelle Fokussieren bei der Spiegelreflex könnte sein, wenn man den Knopf halb drückt und dann den Fokusring dreht, dass dann der rote Punkt leuchtet in der Bildmitte. Das ist tatsächlich so.
Das ist aber
zumindest,
dann nur...
Zumindest wenn ich das Objektiv auf manuell umstelle, was ich hier habe. Ich habe noch kein altes Glasobjektiv dran gepackt.
Das ist wohl meines Wissens auch nur dann so, wenn das Objektiv in irgendeiner Form mit der Kamera redet und sagt, du, ich bin ein Objektiv. Und da muss irgendwas Elektrisches muss da passieren. Mhm. Weil ansonsten hat die Kamera keine Ahnung, dass da überhaupt ein Objektiv drauf ist.
Das blöde Stück.
Ja. Aber so. Ja. Ist halt so.
Naja, dann hab ich jetzt wenigstens eine Kamera im schnellen Sucher, das ist doch schon mal was. Und wenn wieder Kohle reinkommt, hole ich mir ein schönes Objektiv. Es gibt so ein schönes, was war denn das? Ich weiß gar nicht mehr, irgendwas ganz Schlimmes, 70 bis 200 oder so, mit durchgehend 2,8 oder?
Ach so, ja, das ganz, da kannst du.
Ganz schön lichtstark.
Da kriegst du auch richtig Muckis davon. Ja. Das gibt's da nochmal, also das 70 bis 200, das ist eine ganz gängige Brennweite oder eine ganz gängige Range. Mhm. Und ich muss hier mal die Tür zumachen. Wir haben gerade eine Katze frisch vom Tierarzt geholt.
Mach mal die Tür zu.
Mit Zähnen, mit frisch gemachten und okay. Ich komme sofort wieder. Jo. Die ist frisch aus der Narkose und ist unten am Mountain.
Ah ja.
Und stört mich und lenkt mich ab. So, wieder da. Also, wo waren wir?
Habe ich auch vergessen.
zu den Objektiven.
70 bis 200, sagtest du.
Genau.
Gängiger Range.
Ja. Das 70 bis 200 ist ein sehr gängiger Range und da gibt's dann das 4.0 von Canon, das 2.8, dann gibt's das 2.8 noch mit oder ohne Bildstabilisator. Ich glaube, das 4.0 auch mit oder ohne. Bin mir das aber gar nicht ganz sicher.
Aber bei dem 2.8er bist du ja schon gebraucht bei über 1.000 Euro. Das ist
also
ein bisschen das Problem.
Ich habe den Vorgänger, das 80 bis 200.
Ja.
Und, oder was, sogar 80 bis 210. Also der Range halt. 2.8 ohne Bildstabi. Mhm. Und das kriegst du heute gebraucht, sehr, sehr günstig. Das hat auch jetzt keinen Ultraschallmotor, aber ist trotzdem relativ flott. Hat einen leisen Motor, aber der ist nicht wirklich so zackig wie ein USM. Und das findest du, wenn du mal online guckst, unter dem schönen Namen Magic Drainpipe.
Was ist das denn, um Gottes Willen?
Ja, das ist das magische Dach, der Dachrinnenrohr.
Magic Drainpipe. Ach, das Objektiv heißt Magic Drainpipe.
So nennen die Leute das. Die Leute nennen das so. Das ist ein Kosename.
Ah ja.
Das habe ich auch.
Magic Drainpipe.
Ja, ja. Das ist tatsächlich eine Geheimwaffe, weil es ist einfach brutal hell und die Bildqualität ist enorm gut. Also das hat den kompletten Range durch. Alle Blenden ist es quasi identisch gut, das Ding. Und es ist knackenscharf.
Ach man, jetzt habe ich
wieder den Salat, ne? Wobei, das ist nicht wirklich teuer. Also das kriegst du heute gebraucht, kriegst du das für, weiß es gar nicht, also ein paar hundert Schlappen. Mhm. Nur mal so,
genau. Ja, das kann ich mal.
Ist aber ein Oschi, also.
Ja, aber das ist ja nur, da kann ich ja nur mit leben. Ich bin jetzt nicht so, also ich habe ja Kraft im Arm.
Das ist ja gut.
Und im Zweifelsfall eine Tasche zum Umhängen.
Ja. Auch gut. Ja. Ja, ich kann ja mal meins leihen.
Genau, ich komme noch mal rum.
Kannst du mal, genau.
Wir kommen dann mal rum. Genau. Mhm.
So.
Zurück zum Thema.
Richtig. Kreativ. Also was ich finde das ganz lustig, weil was ist denn in der Fotografie Kreativität? Also du am besten noch mit C geschrieben.
Genau, damit es exklusiver aussieht. Ne?
Also man gehe mal in eine Buchhandlung oder gehe mal auf Amazon und suche mal nach den Stichwörtern Kreativ und Foto. Und das ist.
Ich will das nicht.
Nee, eben. Das ist einer der überstrapaziertesten Begriffe, die ich überhaupt jemals gelesen habe.
Ja.
Kreativ. Für manche ist es, wenn hinten unscharf ist, ist es kreativ. Mhm. Für manche ist die Definition, wenn die Farben komisch sind, ist es kreativ. Für andere ist es, wenn sie die Drittelregel anwenden, dann ist es kreativ. Also Kreativität ist für manche so eine Definition, hier ist ein Kochbuch und mach mal. Mhm. Und naja, wir wissen, dass Kreativität was anderes ist. Also
ja, eigentlich schon, ne?
Der Begriff, ich zitiere mal wieder die allwissende Müllhalde, der Begriff Kreativität geht auf das lateinische Wort creare zurück, was so viel bedeutet wie etwas neu schöpfen, etwas erfinden, etwas erzeugen, herstellen. Mhm. Aber auch die Nebenbedeutung von auswählen hat. Der Begriff enthält als weitere Wurzeln, ist jetzt interessant, das lateinische crescere, das geschehen und wachsen bedeutet. Mhm. Diese Doppelgesichtigkeit der Kreativität zwischen aktivem Tun und passivem Geschehen lassen findet sich auch in modernen Kreativitätskonzepten. Also das ist schon mal ein ganz guter Hinweis. Das ist nicht nur so ein aktiver Prozess, sondern durchaus auch so ein bisschen loslassen und ein bisschen was passieren lassen. Und wenn wir mal, ich meine, es ist relativ egal, in welchem Bereich du schaust, jede Erfindung, jedes Ding in der Geschichte, was in irgendeiner Form mal erfunden wurde, ist eine kreative Leistung. Und die bauen in der Regel auf bestehenden Dingen auf.
Ja.
Du hast, was weiß ich, eine Glühbirne, da hast halt Elektrizität und Glas und Wolfram und dann hast du und irgendein Gas und dann hast du plötzlich eine Glühbirne. Oder das Radio. Da hat dann jemand im Prinzip eine Glühbirne genommen, eine Röhre und einen Oszillator und irgendwie da was draus gebaut. Also es sind immer so bestehende Dinge, die genommen werden und die zusammengesteckt werden in verschiedenen Arten und Weisen und in einer neuen Art und Weise und plötzlich passiert was. Und das findest du in der Fotografie genauso. Wenn du zum Beispiel nehmen wir mal Panorama. Fotografie. Ja. Heute ist das so völlig, macht man.
Ja.
Am besten
gab's da Kameras mit speziellen Stativen und Motörchen, die rundgelaufen sind und so.
Richtig. Und dann heute nimmst du eine Kamera, drückst auf Panorama, ziehst einmal von links nach rechts und dann hast du dein Panorama. Mhm. Fertig. Und selbst in den Anfängen musstest du erstmal stitchen. Also du musstest erstmal irgendwie die Bilder, die du aneinander nähen wolltest, musstest du erstmal überlappen und dann sagen, der Punkt gehört auf dem Bild zu dem Punkt auf dem Bild und so. Mhm. Musstest da wirklich eine Stunde hinsitzen und die genau definieren, was da wohin gehört. Und irgendwann kam dann jemand und hat einen Auto-Stitch-Algorithmus entwickelt. Das war ein Riesending, als der rauskam, wo man dann plötzlich einfach mal einen Sack Bilder, die sich irgendwie überlappen, reinwerfen kann und hinten kommt dann
ja,
so ein gestitchtes Ding raus.
Die App heißt sogar Auto-Stitch.
Ja, ja, das war vor, ich weiß gar nicht wie lang, 10 Jahre oder sonst wie, sonst was her, war das plötzlich mal da und irgendeiner hat es geschrieben und dann war das ein Forschungsprojekt und dann hat eine Uni hat das mal so rausgegeben als Demo und ja, später war es dann in Photoshop drin. Und ja, heute, das, was heute die Kameras machen oder das iPhone oder sonst wie ein Smartphone macht, das wäre vor 10 Jahren völlig undenkbar gewesen. Ja. Also die haben bestehende Teile genommen, die zusammengebastelt. Oder HDR. Also so sehr man sich drüber streiten kann über HDR, aber es ist natürlich eine massive kreative Leistung, dieses HDR zu erfinden.
Ja, absolut.
Weil du musst A, eine Möglichkeit haben, Bilder zu überlagern, die dann also quasi sich decken. Mhm. Das ging früher nur mit Stativ. Dann gab es irgendwann, plötzlich hat jemand erfunden, wie man das machen kann, dass du das aus der Hand tun kannst und die Bilder dann automatisch aligned werden. Das ist wieder ein Verdienst der Panoramafotografie vom Stitchen. Das ist die gleiche Technologie dahinter. Und dann werden Bilder noch irgendwie hingebogen, Perspektiven korrigiert und so weiter, damit die passen. Also die sind da heute richtig gut, die Dinger. Und dann hast du noch einen Algorithmus, der dann aus den Bildern verschiedene Dynamikbereiche rausnimmt und die zusammenrechnet. Und daraus ist dann sowas gewachsen wie das Focus-Stacking. Das kennen wir heute auch. Du nimmst im Makrobereich, wo du ganz wenig Schärfe hast, machst du einfach mehrere Fotos mit verschiedenem Fokuspunkt. Mhm. Also so Scheiben quasi durchs Bild. Mhm. Und dann hast du das Gleiche, dann hast du so Algorithmen, die dann eben Schärfe erkennen und dann aus den verschiedenen Bildern dann nur die scharfen Bereiche nehmen und dann hast du plötzlich die Fliege, die vorher nur irgendwie die Fühler scharf gehabt hätte, ist dann plötzlich von vorne bis hinten scharf.
Ja.
Also,
und das geht auch automatisch, also das rechnet.
Das geht voll automatisch. Ja, cool. Und das sind alles, also diese Algorithmen selber, diese Methoden, die jetzt da möglich sind, das sind alles unglaublich kreative Leistungen, sowas zu tun. Die haben einfach Sachen genommen, die früher mal da waren und haben die quasi zusammengenäht und was Neues draus gemacht. So, und jetzt zurück zur Frage, und das ist jetzt nur mal Technik, ne? Das hat ja erstmal nur am Rande mit Fotografie zu tun. Und jetzt gehen wir mal in die Fotografie und sagen, na, was ist denn das mit dem Kreativen? Also was ist denn kreativ an der Fotografie? Kann man das messen?
Was ist kreativ an der Fotografie?
Also wenn du jetzt ein Foto machst und 10 Leute sagen dann, boah, das ist ja mal kreativ.
Was? Ja, das im Grunde sagen die ja nur, das ist mal eine Position, aus der ich dieses Bild noch nie gesehen habe. Das ist ein, ja.
Ja, aber das ist, gut, dann haben wir doch schon mal einen Punkt gefunden, eine andere Perspektive.
Ist überhaupt eine Situation, die man vielleicht so noch nie auf einem Foto gesehen hat, gibt's ja auch recht häufig.
Ist an sich erstmal nicht kreativ. Also ein Perspektivwechsel, den finde ich jetzt nicht wirklich kreativ, das ist millionenmal da gewesen. Aber du hast natürlich eine Möglichkeit, dir einen Baukasten zu bauen, indem du zum Beispiel ganz viele solche Sachen unterbringst, die anders sind, um sie dann später vielleicht in irgendeiner Form wieder neu zusammenzubauen. Also für mich ist es ein ganz wichtiges Ding, viele Dinge zu tun, die aus der Norm abweichen, nicht um sie dann ständig zu tun, aber um sie in so einen kreativen Baukasten reinzupacken und sie dann irgendwann vielleicht wieder mal rauszuziehen, wenn man merkt, dass man sie vielleicht brauchen könnte.
Also praktisch ein Sträußchen Kreativität, das man immer mit sich führt, sozusagen.
Ja, das ist ein kreativer
Universalschlüssel.
Für mich ist das eher ein Setzkasten, aber das kennt die Jugend heute aber auch nicht mehr.
Setzkasten.
Stellt euch eine Schublade vor, wenn ihr die aufzieht und da sind ganz viele Fächer drin. Und in diesen Fächern sind einzelne Werkzeuge.
Genau, die können wir mal wieder rausholen.
Im übertragenen Sinn.
Ja.
Erstmal kurz Entwarnung für alle. Kreativität würde ich generell erstmal innerhalb der eigenen Grenzen definieren. Also messt euch nicht an den Kreativsten da draußen. das sorgt erstmal nur für Frustration.
Ja, man misst sich am besten an sich selbst. Also das ist
an sich selbst
oder an seiner eigenen Vergangenheit. Das finde ich immer das Beste, woran man sich messen und
vergleichen. Das musste ich aber auch lernen. Also ich habe früher mal Schlagzeug gespielt und habe dann irgendwann, nachdem ich einen Gott hab spielen sehen, habe ich dann für Monate die Stöcke in die Ecke geworfen und gesagt, bringt ja eh nichts. Mhm. Da komme ich nie hin. Und das ist natürlich Blödsinn.
Ja, klar.
Also an sich selbst messen, das ist so, den Rat hätte ich damals gerne bekommen, habe ihn aber nicht bekommen und musste das dann irgendwie mit mir selber ausmachen. Also messt euch an dem, was euch möglich ist und was euch Spaß macht vor allem. Aber nehmt sowas natürlich, nehmt diese Götter natürlich schon auch als Inspiration oder als Vorbild. Also nachmachen, versuchen ist natürlich okay.
Best Practice halt, ne? Also.
Genau.
Du suchst dir halt du suchst halt jemanden, der irgendwas, was du können möchtest, besser kann als du und guckst, wie hat er das gemacht.
Richtig. So, und jetzt lass uns doch einfach mal versuchen, diesen Werkzeugkasten mit ein paar Sachen zu füllen.
Nun denn.
Du hast schon eins gesagt, Perspektivwechsel. Mhm. Also der Klassiker, wir schießen die Bilder immer von den Augen, von der Augenhöhe, so im Stehen am besten oder im Sitzen. So sieht man die Welt immer, ist nicht wirklich interessant. Oder
fügt zumindest. Es sei denn, es passiert was Interessantes im Bild.
Wieder, ja, ne? Genau. Aber so an sich ist das Bild dann nicht wirklich besser als ein anderes oder schlechter als ein anderes. Es ist halt ein Bild erstmal. Ja. Und Perspektivwechsel sind ja super easy. Vor allem heute mit Kameras mit Klappdisplays. Ne? Kannst du Kamera auf den Boden legen oder an eine Wand tun oder auf eine Leiter hochsteigen. Dann
bist du immer noch im Wasser.
Oder du fotografierst mal aus einer Perspektive, aus der man gar nicht fotografieren kann. Also eigentlich, wenn man hinter der Kamera stehen würde. Was weiß ich, aus etwas heraus fotografieren.
Ja.
Aus einer Schublade, aus einer Waschmaschine, aus dem Kühlschrank.
Ja, oder es so aussehen lassen, als würdest du aus etwas heraus fotografieren. Geht ja auch, genau. Kannst ja auch einen Zweig vor das Objektiv halten.
Zum Beispiel.
Merkt ja auch niemand.
Zum Beispiel. Also dieser Perspektivwechsel, der ist ein ganz wichtiges, ganz zentrales Ding. Und im Extrem, was habe ich mal gesehen, sogar kürzlich irgendwo eine Anleitung gesehen, da hat jemand so eine Malerteleskopstange genommen. So ein Ding, was du so auf 3 Meter ausrollen kannst, hat dann da seine Kamera dran montiert und hat die dann das war so eine kompakte mit Wi-Fi und dann hat er die von seinem Tablet aus quasi also remote geguckt und hat dann da komponiert und ausgelöst. Mhm. Und das sind natürlich ganz andere Perspektiven auf einmal. Man muss nur drüber wegkommen, dass die Leute ein bisschen dumm angucken dabei.
Ja, das muss man.
Aber das muss.
Ich habe kürzlich zum ersten Mal jemanden angesprochen, nachdem ich ihn fotografiert habe, weil ich dachte, okay, mach halt. Also ich habe ihn fotografiert und bin dann hingegangen, habe gesagt, und Tag, ich habe sie eben fotografiert, weil ich das schön fand, wie sie da an diesem Schild gelehnt haben. Darf ich das Foto im Internet veröffentlichen? Der meinte, ja, hätten sie aber ruhig mal vorher fragen können. Sag ich, ja, aber dann hätte es nicht mehr gut ausgesehen. Ja, stimmt auch. Nee, machen sie mal.
Echt? Hm? Sehr schön. Hast du ihm angeboten, ihm das Bild zu schicken?
Nee, das habe ich nicht gemacht. Der sah, der war irgendwie.
Der war nicht so ganz happy, oder?
Ja, der war eher komisch. Also der hat auch nicht wirklich den Eindruck gemacht, als würde er meine Sprache so richtig sprechen.
Aha.
Und ja.
Ja, aber ist ja cool.
Ja, aber immerhin, man muss sich halt überwinden. Man muss
es einmal über den inneren Schweinehund hüpfen, genau. Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Muss man aber auch schon tatsächlich dann machen, wenn man, also ich hab das hier auf dem Workshop schon mal gehabt, da war das eben auch so, Leute geht raus und macht Bilder vom Boden und dann stand plötzlich ein Fahrradfahrer neben dem Fotografen und fragte, geht's Ihnen gut?
Das ist wie ich damals in der Kirche, als ich 30 Sekunden auf dem Boden gekniet habe, im Mittelgang, um eine Langzeitbelichtung zu machen und dann irgendwann auch jemand kam mit das. Ist alles in Ordnung?
Ja. Ja, das funktioniert übrigens, also diesen Schweinehund kann man übrigens toll überwinden, indem man da einfach nicht alleine rausgeht. Also nehmt euch einen Kumpel, Freundin mit und am besten jemanden, der auch fotografiert und dann geht das. Mhm. Ist viel, viel einfacher. Also Perspektive ändern oder noch extremer, das haben wir letzte Woche hatten wir hier von Happy Shooting den Workshop des Jahres, unseren Klostergeister Workshop in einem alten Kloster ganz im Süden der Republik und da sind dann immer 4 Tage lang sind da irgendwie 20, 22 Leute extrem am Spielen. Also das ist so ein Kreativspielworkshop und die bringen dann auch Spielzeuge mit. Da kommen dann also, letztes Jahr hat man eine Lasershow da von einem Teilnehmer, der das professionell betreibt, so mit Nebel und Lasern und so Zeug. Und dieses Jahr hatten wir drei Quadcopter dabei.
Aha,
Spielzeug. Genau. Und zwar die den üblichen DJI Phantom zweimal. Das ist also der
ja, dieses weiße, oder?
Dieses weiße Ding und da kannst dann so eine GoPro drunter hängen und mit so einem Gimbal, mit so einem Kopf, der das fixiert. Also dann kann oben der Kopter wackeln wie blöd und unten bleibt die Kamera trotzdem stabil.
Ach. Also Steadicam-artig
sozusagen. Genau, sowas in der Art. Das misst irgendwie, das ist aktiv, da misst der dann mit so einem Beschleunigungssensor die,
cool,
die Drehung und der Motor arbeitet dagegen. Das ist,
da bist du mit Kamera, bist du dann auch schon Tausender los wieder.
Bist du einen guten Tausender los, ja. Aber das Interessante war, dass einer hatte dann einen so einen handflächengroßen kleinen Quadcopter dabei. Also das
mit Optik?
Ja.
Also mit optischer Einrichtung, meine ich. Also mit,
ja.
Wow.
Also du musst dir echt vorstellen, und das gibt's schweinebillig, da kriegen wir gerade von 50 Euro oder so.
Nein.
Und da ist dann eine, du hast VGA-Kamera drin. Das ist ja, nicht, aber, ja, mit einer kleinen SD-Karte und dann so eine Micro-SD und, heißen die Micro-SD? Also
ja, kleine.
So eine kleine, die man aus Versehen inhaliert, wenn man zu schnell einatmet.
Weißt du, wie das Ding heißt? Für die Shownotes natürlich nur, also nicht um.
Ach so, das ist ein Hubsan X4.
Hubsan.
Ja, ja, das ist.
Hubsan klingt irgendwie nach Gesundheitsschuhen, aber hey.
Das kommt aus China und ne, da ist natürlich kein Gimbal. Das ist also nicht stabilisiert, ja, sondern jedes der kleine Kopter ist natürlich im Freien total wackelig von Wind und so. Also das Video, was da rauskommt, ist ja, es ist okay. Man muss es schon heftig stabilisieren. Aber du kannst damit halt mal üben im Zimmer und so. Mhm. Und das ist eines der geilsten.
Fliegst du den über eine Fernbedienung oder übers
über eine Fernbedienung. iPad
mit Nein, eine Fernbedienung. Ja.
Die kommt da mit. Super. Ich habe mir den natürlich, der halbe Workshop hat sich den gleich bestellt.
Natürlich.
Wir sind also dort im Kloster mit den dicken Mauern. Da gibt's einen Raum, wo dann etwas Empfang ist, also wo so ein Wi-Fi gibt. Und da sind dann alle erstmal hin und haben sich bei Amazon dieses Ding rausgelassen. Super. Ich hab das natürlich auch und bin da seit ein paar Tagen auch am Fliegen damit.
Wie lange fliegt der? Was hat der für?
Mit einer Batterie so 5 bis 8 Minuten ungefähr. Mhm. Und deshalb bestellt man sich am besten gleich einen Satz mit, so 5 Stück oder so. Und
ich sehe gerade, Double A kommen da rein, 4 Stück.
Nee, das ist die Fernbedienung.
Ach so, das ist die Fernbedienung, verstehe.
Nee, 4 Double A könnte das Ding nicht tragen. Nee,
stimmt.
Das Ganze, das ist, der Payload geht da nicht.
Das hat eine eigene Batterie, verstehe.
Da kommen so eine Lithium-Polymer-Batterien rein.
Ja.
Und die kosten, ich weiß gar nicht, 5er-Stück oder
ja,
so?
Ja, ich sehe gerade 4,50. Ja.
Also davon nochmal irgendwie 4,5, weil die laden eine halbe Stunde. Und sonst kann man ja nichts lernen, wenn man nach 5 Minuten schon wieder aufhören muss für eine halbe Stunde. Das war jetzt nur ein Beispiel für Extremer. Ne? Aus der Luft ist ja immer normaler, also man sieht's immer öfter.
Mhm.
Und es macht total Laune. Also
ja, das glaube ich. Also das, ja.
Da ist dann das Spielen und das Lernen und das Fotografieren irgendwie kombiniert. Also naja gut, also der Perspektivwechsel. Gehen wir mal zurück wieder zum Werk, zum nicht Werkzeugkasten, zum Baukasten.
Setzkasten war das.
Setzkasten. Zum Setzkasten. Also die Jüngeren unter den Zuhörern mögen bitte einfach mal Setzkasten googeln.
Setzkasten ist das, wo beim Opa die Lego-Figürchen, die Überraschungsei-Figürchen im Flur oder
der Nippes.
Genau. Der Driss.
Ja, also Perspektivwechsel. Ja. Mal von einer anderen Richtung fotografieren. Das tue ich dann übrigens, sowas tue ich dann auch regelmäßig. Einfach um es zu üben und um es parat zu haben. Durch was durchfotografieren, das ist nochmal so eine andere Geschichte. Also jetzt nicht nur durch einen Zweig, den du dir da vorne hingehalten hast.
Also Kamera mit Selbstauslöser in den Kühlschrank.
Das wäre ein Perspektivwechsel, aber stimmt. Durch was durchfotografieren.
Durch den Salat.
Warum nicht? Durch ein transparentes Blatt, durch eine Sonnenbrille.
Ja.
So ein Bubble Wrap, so eine Knallfolie.
Mhm.
Oder durch eine orange Tic-Tac-Dose. Das sind ja alles irgendwie Dinge, die das Bild verändern und optisch irgendwas machen. Und selbst wenn man es hinterher einfach anguckt und sagt, boah, das ist ja doof, man hat es mal gemacht. Man hat vielleicht dann irgendwann die Notwendigkeit, mal irgendwo was Wildes zu tun und kann das dann einfach aus diesem Setzkasten rausziehen. Mhm. Noch ein Ding, bewusst Fehler machen. Also das ist so ein ganz wichtiges
bewusst
Ding.
Bewusst Fehler machen.
Wir sind ja alle so ein bisschen drauf getrimmt, immer alles richtig machen zu müssen. Das ist ja, also da, ich finde ja, daran krankt unsere Gesellschaft fast am meisten. Dieses Fehler sind böse, Fehler sind schlimm.
Ja.
Und das Verhalten, das dann daraus resultiert, ist halt immer so ein Sicherheitsverhalten.
Genau.
Statt einfach mal drauf loszufuschen und zu gucken,
genau,
was bei rumkommt, weil es kommt ja meistens sowieso was bei rum. Ja.
Und wenn du immer nur auf Nummer sicher gehst und genau das tust, was du schon kannst und genau diese Fehler machst und immer die Drittelregel oder nie die Unschärfe und was weiß ich alles, dann bist du plötzlich an einem Punkt, wo du nur noch die gleichen Bilder schießt und dann wird's langweilig. Dann wird's richtig langweilig. Ja. Also bewusst das ist Fehler machen.
Fernsehprogramm.
Genau.
Genau wie
ja, das
sind halt nur Redakteure, die Angst haben, einen Fehler zu machen, also machen sie lieber das, was gestern.
Die wollen kein Risiko eingehen, genau. Und dann, genau. Also ein Risiko eingehen und also auch ein Beispiel, und auch hier gehe ich her und macht sowas mal tatsächlich einen halben Tag lang am Stück. Mal nur unscharfe Bilder machen. Zum Beispiel. Schärfe ist so ein Ding. Also jeder hat da so seine eigenen Programme und die Sachen, die da ablaufen, die wichtig sind, aber Schärfe ist klar, ne? Die Kamera macht es eh automatisch. Also lässt man es die Kamera machen, aber wenn ich jetzt mal ganz bewusst dieses Schärfe-Ding abschalte und mal ganz bewusst eine Schärfe ganz anders wohin lege, als ich sie sonst normal hätte, dann kann man da richtig cooles Zeug mitmachen. Vielleicht auch richtig schlechtes Zeug, ja. aber es und Sachen, die du anschaust und sagst, boah, das ist falsch, so ist nicht gut, dann schmeiß die ruhig wieder weg, aber die Schärfe mal tatsächlich ganz woanders hinzulegen oder Sachen mal ganz bewusst in der Unschärfe verschwinden zu lassen, kann mal richtig cool sein. Wenn du Bilder anschaust, also wenn ich so durch so einen Flickr-Stream durchgucke, und da kommt mir ein Bild vor die Augen, was mal plötzlich eine ganz komische Sache mit der Schärfe macht, da gucke ich hin. Das erregt erstmal meine Aufmerksamkeit. Alle anderen sind immer knackenscharf. Kannst natürlich.
Ich bin ja immer bemüht, die Blende so weit wie möglich aufzuhaben.
Ja, du willst dann immer hinten die Unschärfe haben.
Genau, um mit Unschärfen zu spielen. Also da lege ich echt total viel Wert drauf und ärgere mich teilweise auch schwarz, dass es nicht klappt, weil es zu hell ist und so.
Ja gut, wenn du zu viel Sonne hast. Na gut, haha. Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema durch was durchfotografieren. Wenn du jetzt eine Sonnenbrille vor die Kamera tust.
Ja, stimmt.
Dann ist es nicht mehr hell und dann kannst du plötzlich die Blende weiter aufmachen. Siehst du, da kommt dann plötzlich das Kreative rein. Da sagst du, ich will jetzt unterwegs meinen Hintergrund unscharf machen. Ich kann nicht, weil die Sonne scheint und die Blende halt nicht weiter aufgeht jetzt. Mhm. Oh, dann nimmst du mal eine dunkle Folie, Sonnenbrille, irgendwas und plötzlich geht das wieder. Das nennt man übrigens ND-Filter. Aber eine Sonnenbrille ist ja nichts anderes als ein ND-Filter. Nur färbt er vielleicht auch noch ein bisschen. Was vielleicht auch nicht schlecht ist.
Kommt drauf an, ne? Wenn es nicht gerade grau ist.
Naja, in den meisten Fällen korrigiert er das dann automatisch. Ach so, Weißabgleich dann sowieso wieder weg.
Danke. Danke, japanischer.
Also Schärfe mal anders. Das mal wirklich. Also ich tue das. Ich tue das regelmäßig. Ich einen halben Tag, wo ich wirklich nichts anderes tue, als unscharfe Bilder schießen. Das klingt bescheuert, aber das ist ein Werkzeug in diesem Setzkasten.
Da gibt's eine ganze Szene, die das macht, die nennt sich Lomographie.
Die machen das dann aber auf ganz andere Art und Weise. Die gehen dann
halt nicht in kreativ, sondern die drücken einfach drauf, weil die Kamera den Rest erledigt, ne?
Ja, oder halt nicht. Oder sie haben Kameras mit Plastikobjektiven. Die sind dann von sich aus nicht mehr wirklich scharf.
Stimmt, ich habe auch eine Holger hier rumliegen.
Ja, der Holger ist so ein Klassiker, ne? Plastikoptik drin. Das ist eine Presslinse aus der Maschine. Da ist nichts Glas und nichts geschliffen. Das ist von der Schärfe grenzwertig, aber genau für diesen Anwendungsfall natürlich geil. Mhm. Also da kannst du richtig coole Sachen machen. Du kannst dann übrigens auch für die Holger hat eine Schwester, die heißt Diana. Aha. Also auch so eine Plastikkamera und die gibt's wieder mit Wechseloptiken, also mit Plastikwechseloptiken. Und ich glaube, irgendjemand hat auch einen Adapter gebaut, wo du die dann wieder auf deine Canon zum Beispiel drauf tun kannst.
Es gibt ein Holger-Objektiv, das du auf die Canon spannen kannst. Ja.
Siehst du?
Ja. Also du kannst dir diese Unschärfen tatsächlich auch ganz bewusst über die Optik holen. Dann geht's gar nicht scharf auf einmal. Oder das Lensbaby. Kennst du das Lensbaby?
Nee.
Lensbaby ist eine, ja, das, die haben angefangen als Hersteller von einem Objektiv. Also wenn du jetzt auf die Website gehst, lensbaby.com, dann ist da, das sieht aus wie ein normales Objektiv. Da ist ein Fischei drauf und das ist irgendwie, naja, interessant, aber das ist halt ein Fischei-Objektiv.
Ja.
Wenn du jetzt mal auf die Produktseite gehst, dann findest du da eins, das heißt Spark.
Warte mal. Du machst doch nur, du willst doch nur, dass ich wieder Geld ausgebe, was ich echt nicht habe.
Ja, das brauchst du nicht ausgeben.
Spark. Das, oho.
Dies ist ein Objektiv, was, oho. Also man muss sich das so vorstellen, das eine Ende wird wie normal an die Kamera rangeflanscht, also da sind Bajonetten, auf der anderen Seite ist eine Linse und zwischendrin ist jetzt nicht irgendwie so ein Tubus mit was zu drehen, sondern
Faltenbalg.
Es ist so eine Art Faltenbalg, das ist so eine Art Plastikschlauch, den kannst du komprimieren.
Ja.
Und jetzt stell dir vor, du hältst die Kamera hinten mit zwei Daumen und vorne mit rechts und links jeweils zwei Fingern, so Mittelring, ja. Ringfinger und jetzt drückst du das zusammen und das ist wie so eine kleine Ziehharmonika vorne.
Ja.
Und je nachdem, wie du jetzt reindrückst und rauslässt, wandert die Schärfe und verändert sich. Und du hast dabei immer irgendwie nur so einen Teil vom Bild scharf. Also das.
Aber das ist cool. Also mit sowas, das finde ich lustig.
Und das ist extrem cool, wenn du das mal im Video einsetzt. Also da kannst du. Muss gerade mal schauen. Ja, für Video ist das der Hammer. Ist übrigens auch sehr beliebt bei Hochzeitsfotografen, weil du kriegst natürlich da so dreamy Unschärfen rein, die völlig, erstmal völlig wild aussehen, aber jetzt stell dir da mal eine Braut vor mit einem Strauß und der Fokus liegt auf ihr und drumherum verschwimmt alles so ein bisschen. Das ist schon cool.
Ja, das ist ein schickes Teil.
Das wirkt dann auch gleich richtig, ja, traumhaft halt.
Ja glaube ich. Glaube ich, unbesehen.
Ich habe da mal ein Video gedreht. Nee, finde ich jetzt auf Anhieb
nicht. Ja, ich gucke jetzt auch keine Videos an in der laufenden Sendung. Wo kommen wir denn da hin?
Du hättest es ja verlinken können.
Oder ausschneiden. Genau.
Ja, genau. Ich schick's dir hinterher. Also sowas ist eine coole Geschichte. Du hast gerade was ist das? Ja, Straßenreinigung.
Das ist Straßenreinigung. Das ist, leider Gottes hat mein Expander das jetzt nicht mehr geschafft.
Bei mir miaut eine kranke Katze, bei dir ist es die Straßenreinigung.
Es ist einfach zu schwül, ums Fenster zuzumachen, sonst krieg ich hier irgendwie eine fliegende Hitze.
Ist hier genauso. Ja, also Schärfe mal anders. Übrigens, Unschärfen kann man natürlich auch jetzt wieder durch was durchfotografieren, also durch eine Knallfolie oder sowas hinbekommen. Also auch da ganz interessante Geschichten. Früher haben Fotografen, um weich zu zeichnen, zum Beispiel durch einen vors Objektiv gespannten Damenstrumpf fotografiert. So ein Nylonstrumpf. Ja. Oder haben irgendwie so einen Glasfilter drauf gemacht und haben den außen am Rand mit Vaseline beschmiert mit dem Finger.
Ja gut, aber da bist du dann hinterher halt auch musst du auch erstmal wieder sauber machen, ne?
Deshalb macht man das auf irgendeinen Glasfilter drauf, der nicht viel kostet. Aber so, du hast dann.
Okay, jetzt habe ich es kapiert. Ja.
Du hast dann so einen ähnlichen Effekt wie mit diesem Lensbaby. Du hast halt Unschärfe am Rand und in der Mitte irgendwie einen scharfen Fleck. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und das ist nicht böse, ne? Macht das, Leute. Tut solche Sachen. Das ist nicht böse, ganz im Gegenteil. Das füllt euren Setzkasten. Weiter. Setzkasten füllen. Was macht, also das waren jetzt bisher alles Geschichten, die, na oder zumindest die Schärfe war eine Geschichte, die Kamera so für uns eigentlich automatisch machen möchte. Das nächste, was sie natürlich auch für uns automatisch macht und wir einfach mal meistens davon ausgehen, das wird schon stimmen, ist die Belichtung.
Ja.
Also Belichtung ist auch so ein Ding, da kann man gerne mal von Hand dran rumdrehen. Entweder durch eine Belichtungskorrektur, einfach sagen, mach mal heller oder dunkler, oder man stellt gleich auf manuell und spielt einfach mal ein bisschen damit. Und so eine Überbelichtung kann richtig cool sein. Wenn so ein Bild so ins ganz Weiße abdriftet und dann bloß noch so schemenhaft irgendwie so ein paar Linien dran sind und ein paar Linien das Bild definieren, dann hast du plötzlich, was man ein High-Key-Bild nennt. Mhm. Also du kannst über Belichtung kannst du Geschichten erzählen. Das ist, siehst du in fast jedem Bereich. Wenn du mal auf Flickr gehst und da mal in die Suche einfach High-Key, zwei Worte, eingibst, wirst du da so ein paar Beispiele dafür finden?
H-I,
also H-I-G-H. H-I-G-H, K-L-Y. Und der wirft dir da mal so ein paar Bilder raus.
Verstehe. Hm?
Also da siehst du relativ viele Überbelichtungen.
Ja.
Und die sehen einfach
alle gut aus.
Und die sehen alle arschgeil aus.
Ja.
Also geht da mal hin, Leute, und schaut euch mal diese High-Key-Bilder an und dann fragt euch mal, warum ihr immer alles auf dem Bild durchbelichtet haben müsst und warum da nichts ausgerissen sein darf. Ich sage, es darf ausgerissen sein.
Ja.
Als Gegenstück gibt's dann übrigens das Low-Key. Genau, und wenn du Low-Key anschaust, dann findest du ganz viele Bilder.
Die Unterbelichtung. Ah ja, okay, so wo man so halbe Gesichter sieht und so.
Das ist so eine der Möglichkeiten, wo wenige helle Bereiche so das komplette Bild definieren, ja, und der Rest säuft einfach komplett ins Schwarze ab. Wenn du da mal ein bisschen runterscrollst, da ist zum Beispiel dieses Bild von der Katze auf dem Stuhl.
Katze auf Stuhl. Ja.
Faszinierend. Da ist nichts im Hintergrund, irgendwie das alles weg. Das säuft komplett weg. Oder ein bisschen weiter unten das simples Bild von der Minolta-Kamera. Einfach drei später.
Das hast du ja sowieso, also praktisch, also fast alle Fotos von Fotoapparaten. Also
diese Werbungen, diese Ankündigungen von neuen Kameras.
Ist, das ist alles low-key. Ne? Und ja, dann nochmal von vorne irgendwie so ein Licht reingesetzt.
Natürlich. Und wenn du dann noch ein bisschen weiter runter scrollst, da kommt zum Beispiel dieses Bild von der Front von diesem schwarzen Auto.
Ja.
Das sind 2, 3, 5 Linien, die das definieren. Mhm. Der Rest ist schwarz. Und trotzdem siehst du da was.
Sehr schick.
Also das sind so Geschichten, die man muss nicht immer richtig belichten. Man muss nicht immer die Belichtung so völlig in der Mitte haben, sondern man darf ruhig auch mal die Extreme machen. Mhm. Das ist auch wieder so ein Werkzeug, was man später mal wieder rausziehen kann. So, was hatten wir jetzt? Fehler machen, Perspektive, Schärfe, Belichtung.
Durchfotografieren, Fehler machen, Belichtung, genau.
Komposition. Also was tue ich wo ins Bild?
Ja.
Da haben wir ja schon ein bisschen drüber geredet. Ein Subjekt finden und dann platzieren wir das mal irgendwo und dann nehmen wir Linien und Rahmen und...
Was ich ja gelernt habe, ist, und ich habe das sehr schmerzhaft gelernt, hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, als wir an der Loire waren. Wir waren mit 13 Leuten, haben so ein kleines Gutshaus gemietet gehabt und haben uns mit einem Bus, also einem Reisebus, von Weingut zu Weingut fahren lassen, haben getrunken und abends zusammen gekocht und gegessen und sowas. Und es gibt ein paar sehr, sehr schöne Fotos von diesen Abenden. Das ist halt ein Gutshaus, das ist ein riesiger Holztisch, ne? Alles irgendwie Frankreich, die Holzfenster im Hintergrund und irgendein Bauernschrank und überall stehen Weinflaschen rum, Gläser, Speisereste, dann so, ne, angebrochenes Brot und ne, was man halt so hat, Krümel, du kannst es dir vorstellen, ist unheimlich warm alles. Und jedes Bild, jedes, bis auf die sehr engen, wird komplett versaut durch Plastikwasserflaschen, die rumstehen.
Da hilft dann übrigens Schwarz-Weiß.
Das muss ich mal ausprobieren. Ne?
Weil die Plastikwasserflaschen, die dominieren ja auch so ein bisschen durch die Farben. Also die haben ja meistens so Etiketten und.
Ne, das ist eher dieses Plastikding. Also es ist halt
die Form, ja.
Die Form und auch, dass es Plastik ist, weil es ist sonst nichts aus Plastik zu sehen. Es ist halt alles irgendwie so, ne, so irdene Schüsseln und so. Es ist so ein sehr esoterisches Gefühl stellt sich da dann ein und du guckst auf die Bilder und ich so, ach, aber was ist das für eine scheiß Flasche, und irgendwo steht immer so eine Plastikflasche rum und ich habe halt das hat mich darauf geeicht, als erstes, wenn ich ein Bild komponiere, darauf zu achten, was ist hässlich, und da irgendwie das irgendwie wegzukriegen, also da meinen Perspektivwechsel drüber vorzunehmen. Also ich suche zuerst nach ich sehe ein Motiv oder bilde mir ein Motiv zu sehen, gucke durch den Sucher und gucke zuerst, was hässlich ist. Ja.
Das ist kein schlechter Ansatz. Also du hast damit ja schon das umgesetzt, was wir letztes Mal besprochen haben. Dieses, was will ich eigentlich mit dem Bild?
Ja, das habe ich also schon. Also die Schmerzen, die sind vom Februar. Also
du hast das Ziel quasi schon vor Augen, nämlich mal zumindest da nichts Hässliches drin zu haben.
Genau.
Aber es gibt ja vielleicht Leute da draußen, die mögen Wasserflaschen aus Plastik.
Ich diskutiere jetzt nicht mit dir.
Weiß ja nicht, ne? Also ich bin mir sicher, es gibt, du weißt ja, Rule 36, was? Ich weiß auch 43, egal. Nee, also 34, genau. Ja, ne? Du weißt ja, ne? Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Wasserflaschenfetischisten. Ja. Jetzt muss ich den Schlenker zurückschaffen.
Die Kurve,
Komposition. Also das, was tue ich da rein, was tue ich da nicht rein, wo tue ich die Sachen hin? Ja, da haben wir über genau diese Sachen geredet, mit Linien und Rahmen und Subjekt und Schärfen und wie mache ich ein Subjekt zum Subjekt und so weiter. Alles ganz toll, alles ganz super. Aber manchmal wäre es vielleicht ganz cool, mal überhaupt nicht zu komponieren. Also da kommen wir wieder an diese Wikipedia-Definition, ne? Dieses Geschehen lassen. Dieses Tun, dieses nicht aktive, sondern passive passieren lassen.
Aber geht das überhaupt?
Natürlich, du kannst gar nicht komponieren, indem du zum Beispiel Klassiker von der Hüfte schießt. Du bist in der Stadt unterwegs, du hast die Kamera am Handgelenk.
Aber letztendlich
du zielst
doch auch
grob in die Richtung.
Ja, aber das ist auch Komposition, oder?
Also ist es das? Du hast du willst schon was zeigen, das heißt, du hast eine Idee, das will ich zeigen und dann zielst du da so grob hin und drückst auf den Knopf, ohne hinzugucken.
Genau, ja. Aber
dann ist das keine Komposition. Nee. Das ist
also ich würde das schon als Komposition.
Also wenn ein Musiker komponiert, dann überlegt er sich, welchen Ton er wohin tut. Und wenn ein Fotograf komponiert, dann überlegt er sich, was er im Bild wie und wo platziert. Und wenn du
ich schieße halt weitwinklig aus der Hüfte.
Wenn du die Katze übers Klavier laufen lässt, dann ist das nicht komponiert.
Ja, okay.
Sage ich jetzt mal.
Ja, für mich ist das so, für mich ist es halt so, ich habe das diese Fotos aus London, wo einfach so Menschen irgendwie am Ufer rumsitzen und sowas, die sind ja zum Teil aus der Hüfte.
Ja.
Und ich empfinde das aber schon irgendwie als Komposition, weil ich laufe halt rum, sehe das und denke mir, okay, wenn ich ungefähr auf dieser Höhe auslöse, dann habe ich genau den Kirchturm zwischen den beiden stehen oder sowas. Also das sind ja schon so Gedanken, die man sich macht.
Du darfst das natürlich auch, ich meine, du bist der Fotos macht. Ja. Du darfst das natürlich tun, wie du willst.
Ach so, ich dachte,
also das ist jetzt keine Vorschrift. Geh doch mal auf Flickr nochmal und gib da mal als Suchbegriff From the Hip ein.
From the Hip?
From the Hip.
Als ein Wort?
Nö, drei Wörter.
Okay. From the
Und lass dich da mal so von den Bildern so ein bisschen flashen.
Aha.
Das ist doch geiles Zeug.
Ja.
Selbst das völlig Verwackelte, dieses Walking and Shooting from the Hip at Lincoln's Christmas Market, ist doch der Hammer. Ich meine, da sieht man nichts drauf, aber man sieht, dass da Leute sind und dass da Lichter sind und dass da irgendwas passiert. Und man sieht auch oben so Zeug in der Luft, was Licht ist. Also man kann da schon irgendwie sogar Weihnachten oder Feste davon ein bisschen davon ableiten, was man da sieht. Mhm. Das wird 1 aus 100 sein. Also wenn du von der Hüfte schießt, dann schießt du viel. Dann musst du viel schießen, dann musst du wegwerfen hinterher, dann musst du aussortieren. Da kommt viel Müll dabei raus. Aber geh mal da so ein bisschen weiter. Also sind ganz viele Bilder, die irgendwie so...
Ich mache das ja auch sehr, sehr gerne. Also ich fotografiere unglaublich gerne aus der Hüfte.
Mhm. Da musst du halt bereit sein, hinterher irgendwie nicht die komplette Masse irgendwie zu nehmen, sondern halt ein paar davon.
Nee, aber vor allen Dingen, ich würde mal sagen, von 10... Hüftschüssen, die ich mache, bei denen ich glaube, das ist was Feines. Von diesen 10, von denen ich glaube, dass sie fein werden, ist hinterher 1 brauchbar.
Ja,
also es ist unheimlich viel Ausschuss. Und da nehme ich übrigens am liebsten meine kleine Sony dafür, weil die so einen schönen Weitwinkel hat.
Du kannst übrigens das üben, dass du also zumindest die Richtung besser triffst.
Ja.
Weil ich meine, natürlich, wenn ich da was fotografieren will, klar, mache ich dann in irgendeiner Form die Kamera auch in die richtige Richtung. Und also, wenn du schon mal ungefähr weißt, wie groß der Bildwinkel ist, kannst du es ein bisschen abschätzen. Mhm. Und du kannst das ganz gut üben, wenn du dich mal vor ein Schaufenster stellst und in der Reflexion quasi guckst, versuchst dich selber zu fotografieren. Da kann man das so ein bisschen testen. Oder man hat so einen Riesenspiegel zu Hause.
Mhm.
Ja, also aus der Hüfte schießen. Übrigens sind da auch diverse Kompositionen dann bei mir immer wieder raus oder kommen immer wieder raus, wo ich auf den ersten Blick denke, boah, das würde ich so nie machen, aber oh cool, das fühlt sich gut an.
Aha.
Und dann wandert manchmal das dann auch in mein ganz bewusstes Fotografieren, wo ich sage, jawohl, ich will das jetzt so machen. Also ich habe viele Kompositionen, die ich oder immer wieder auch mache, habe ich aus solchen Situationen mir rausgesucht.
Hier fährt jetzt schon wieder dieses Ding vorbei. Es ist mir wirklich sehr peinlich.
Wirf doch mal was aus dem Fenster.
Ja, ich hätte eben aufstehen und es zumachen können, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das Ding schon wieder hier vorbeifährt. Dass sie sich also so viel Mühe geben hier von der Stadtreinigung.
Also du wohnst in einer Gegend, wo die Straßen besonders dreckig sind.
Ich glaube, ich wohne eher in einer Gegend, in der reichlich Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung wohnen, weil die praktisch hinter meinem Block ist. Das ist so ein Verdacht, den ich habe, weil hier ist auch immer so, wenn im Winter irgendwie so Eisplatten überall auf den Bürgersteig.
Bei euch sofort geräumt.
Ratzfatz ist hier alles irgendwie. Ist ganz komisch. Kann aber auch dran liegen, dass hier der Bus durchfährt. Ich weiß nicht.
Ah, okay. Ja, da hast du ab jetzt ganz, ganz saubere Straßen.
Genau.
Also, Komposition. Mal nicht komponieren, mal von der Hüfte. Mhm. Ja, was macht denn, und das macht übrigens die Kammer nicht für uns, also da ist keine Automatik dahinter, ne? Ja. Komponieren müssen wir immer noch selber. Was die Kammer aber für uns macht, ist das Thema Farben. Mhm. Also die Farben, die Kamera versucht die Farben schön zu machen, macht dann diesen automatischen Weißabgleich. Und das ist ja generell erstmal ganz gut, aber warum nicht mal mit Absicht kaputte Farben generieren?
Du meinst den Weißabgleich verstellen?
Warum nicht?
Kann ich doch hinterher machen.
Kannst du hinterher machen, aber dann ist es schon wieder dieser Auswahlakt. Dann ist schon wieder in deinem Kopf dieser kleine Kritiker, der sagt, nee, so ist nicht gut, so ist gut und so. Und dann tust du Dinge, die du eben immer tust. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich stelle jetzt mal die Kamera auf Glühbirne, stell den Weißabgleich auf Glühbirne, geh an die frische Luft und mach beim Tageslicht Foto und die werden dann alle irgendwie einen Blaustich haben. Dann hast du halt überall einen Blaustich drin und dann machst du da plötzlich Fotos, die du sonst so nicht machen würdest. Und wenn du die hinterher anschaust, wirst du mit Garantie das ein oder andere Bild entdecken, von dem du denkst, boah, so hätte ich das nie gemacht, aber das fühlt sich gut an. Also auch das eine Übung, mal Farben ganz bewusst kaputt machen. Mhm. Weißabgleich mal anders einstellen, als man ihn einstellen würde. Das sind ja, also Weißabgleich, ne, diese kleinen Symbole, ne? Wölkchen und Schatten und die Birne.
Den
und
packe ich normalerweise gar nicht an.
Ja, das natürlich. Das
steht bei mir immer auf Auto, weil ich da Angst vor
habe. Ich meine, den kannst du auch ganz bewusst natürlich völlig, den kannst du auch auf den Punkt bringen, wenn du dann mit einer Graukarte und irgendwie sowas losrennst und dann hier so einen sogenannten manuellen Weißabgleich machst. Das ist auch ein Aha-Erlebnis für Leute, wenn ich denen das zeige, wie das geht, weil hinterher kommen halt Farben raus, die doch nochmal ein gutes Stück besser sind, als die Kamera das automatisch hinbekommt. Mhm. Aber Farben bewusst kaputt machen? Nö. Warum nicht? Und wenn man es ganz hart treiben möchte, dann schießt man den nicht in RAW, sondern in JPEG, dann kann man sie hinterher auch nicht mehr ordentlich korrigieren, ne? Dann legt man sich quasi auf was fest. Ja, das ist auch so ein Ding, sich auf was festlegen.
Ich habe gerade gelernt, mit RAW umzugehen, also was heißt gelernt? Ich lerne gerade, RAW zu schätzen. Da mache ich doch nicht JPEG, ich bin doch nicht verrückt.
Naja.
Wo kommen wir denn da hin?
Also das mit der vielen Auswahl, also mit dem, wir haben unendlich viele Möglichkeiten, wenn wir mit RAW am Rechner hinterher arbeiten und dann können wir jedes Bild auf 100 Millionen verschiedene Arten entwickeln und verändern und nochmal verändern und so. Das ist cool, das ist klasse, aber das hat natürlich auch so einen kleinen Nachteil. Man ist nie am Ende, man kommt nie zum Schluss. Mhm. Also man hat so nie das Gefühl, nee, puh, jetzt ist es abgeschlossen, jetzt ist ein Strich drunter.
Also stimmt.
Ich kenne das.
Ja, sitzt du dann noch irgendwie im Bett mit dem Laptop auf den Knien und denkst, hey, ich kann mir noch ein bisschen, das ist noch zu dunkel.
Und ich hab auch tatsächlich, also das ist übrigens nichts, was jetzt typisch für Digitalfotografen ist. So Ansel Adams, der große amerikanische Fotograf, der hat über seine Lebenszeit hat er Bilder, die er mal geschossen hat, immer wieder neu ausentwickelt. Also er hat das Original negativ genommen und hat das immer noch mal anders vergrößert und hier noch den Himmel ein bisschen dunkler und da noch mehr Licht drin und hat dann auch rumprobiert und verschiedene Sachen gemacht. Und dann gibt's halt 5 Versionen von irgendeinem Foto von ihm, die er alle gemacht hat.
Hat er mal gesagt, warum er das gemacht hat? Weil er es nicht ertragen hat oder weil er Bock drauf hatte? Also
weiß ich nicht. Also es gibt einige Interviews von ihm. Ich bin mir sicher, er hat das auch irgendwo mal erwähnt. Aber ich glaube, es ist einfach eine Entwicklung. Du siehst anders, du denkst anders und kannst dann später natürlich schon noch mal ein bisschen umbauen an solchen Sachen. Aber im Digitalen ist das natürlich potenziert. Ne? Das kann wirklich zu Seuche werden. Das kann wirklich Probleme bereiten. Also vor allem bei den Mengen der Bilder. Ich meine, bei Ansel Adams reden wir jetzt von, ich weiß nicht, wie viel der in der Woche geschossen hat, aber der ist da mit Großformat unterwegs gewesen. Mhm. Der wird nicht tausende Bilder in einer Woche geschossen haben. Heute machen das manche. Heute haben manche 1000 Bilder in der Woche. Amateure. Mhm. Beim Profi würde ich sagen, na klar, logisch, aber der Hobbyfotograf, der halt dreimal in der Woche irgendwie damit fotografiert, der ist gar nicht mehr so typisch, sondern wir haben halt Bilderfluten, die enorm sind. Ja. Und Kürzlich hat mir jemand so ein kleines Teil gezeigt, das war, glaube ich, auch mal auf Kickstarter. Das ist wie so eine Brosche, die man sich an, also so ein kleines Plastikteil, was man sich wie so eine Brosche irgendwie an die Hemdtasche knöpft. Und das ist eine Kamera und die macht dann alle 30 Sekunden ein Foto. Den ganzen Tag. Immer.
Aber schon spannend, also dann mal zu gucken, was die Kamera alles so fotografiert hinterher.
Ja, stell ich mir aber wenn du dann auch nur ein ganz klein bisschen zwanghaft bist, dann
ist ein Problem, ja.
Moment mal, wie viel Bilder pro Tag sind das denn? Das sind 24 mal 60 Minuten, sind 1440 durch 2, das sind 720 Bilder am Tag.
Nee. Alle 30 Sekunden? Nee.
Moment, 24 mal 60 Minuten sind 1440 Minuten. Ach nee, mal zwei. Nee, Blödsinn. 2880 Bilder am Tag sind das. Gut, lass es mal bei der Hälfte sein, weil man schläft ja auch irgendwann. Aber dann sind es immer noch 1400 Bilder am Tag.
Ja, 120 Minuten oder dann bei der Hälfte, wenn es die Hälfte sind, 60 Minuten Film.
Und wenn du jetzt so ein bisschen OCD bist, ne, dann... Ja. Und die dann alle jeden Tag am Abend durchgucken musst, um die guten rauszufiltern, das kann nicht gut gehen, da kann man irgendwann nicht mehr schlafen.
Ja, stimmt.
Also das ist für mich so ein Grund, warum ich gerne mich mal so einschränke. Also warum ich auch gerne mal zum Beispiel eine Woche lang nur analog fotografiere, nur auf Film, weil da mache ich deutlich weniger Bilder. Da habe ich hinterher viel mehr Zufriedenheit, weil einfach diese ganze Masse nicht da ist, die man irgendwie bewältigen muss. Tja. Wie kommen wir da jetzt wieder zurück? Komposition. Mal gar nicht komponieren. Okay, wir machen im Setzkasten weiter, da gibt's noch mehr.
Es gibt noch mehr?
Nee, halt, kaputte Farben hatten wir schon. Also, Farben zerstören. Schärfentiefe. Du magst gerne wenig Schärfentiefe. Ja. Aber hast du mal bewusst versucht, das genau umgekehrt zu machen? Bei Bildern, wo du wenig Schärfentiefe willst, mal viel zu nehmen? Und bei welchen, wo du sagst, da muss viel Schärfentiefe rein, mal wenig zu nehmen?
Zumindest bei denen, wo ich wenig haben wollte, viel zu nehmen, hat bisher immer dazu geführt, dass ich hinterher gedacht habe, scheiße. Sieht nicht gut aus.
Mhm.
Und umgekehrt habe ich es noch nicht ausprobiert.
Also würd ich mal sagen, das ist mal deine Aufgabe.
Den Baum, der auf dem Feld steht, scharf zu haben und nicht das gesamte Feld mit dem Baum.
Zum Beispiel. Ja. Also das ist jetzt eine Spielübung. Ja. Einfach mal probieren und hinterher 80% davon wegwerfen und sagen, ist voll scheiße. Mit dem Chris rede ich nicht mehr. Also Schärfentiefe.
Ja.
Ist ein hübsches Spiel. Noch so ein Ding, was natürlich auch viele abgespeichert haben als persönliches Programm, ist die Kamera immer ganz ruhig halten, wenn man fotografiert. Also so Bewegungsunschärfen, so Verwackler, das klingt ja schon so negativ, verwackeln. Genau,
das will man ja auch nicht haben, weil dann ist ja die schöne Situation, die man festhalten wollte, ist ja dann dood.
Ich habe dir gerade mal einen Link geschickt zu einem Google-Event. Das ist von diesem Workshop letzte Woche, von dem ich erzählt habe. Das sind Bilder der Teilnehmer und die sind alle klasse. Da sind tolle Bilder dabei. Und wenn ich da mal so durch diese Liste durchgehe, dann sind so ein paar, die mir ins Auge stechen. Die finden sich dann so auf der Hälfte ungefähr von dieser Liste. Mhm. Und das sind zwei Bilder.
Was ist das denn? Das Holla, sieht ja lustig aus. Also das eine sieht aus wie eine Vorwärts-Rückwärts-Verwacklung, das andere sieht aus wie eine Drehverwacklung.
Richtig. Also was wir da gemacht haben, das war ein Waldspaziergang und in diesem Waldspaziergang sind wir dann irgendwann so an einer Ecke gewesen, wo es ein bisschen düsterer war und haben gesagt, okay, jetzt spielen wir mal mit bewussten Verwacklungen und haben mal diese Kameras genommen und haben die mal auf Zeitvorwahl gestellt, also bei Canon dieser TV-Modus. Mhm. Bei Nikon der S-Modus und gesagt, okay, jetzt machen wir mal hier Zehntelsekunde und ein Tele 100 mm irgendwie drauf. Und wenn wir jetzt mit dieser und die Kamera, die macht dann den Rest mit der Belichtung schon richtig. Die sind ja gut belichtet, die Bilder.
Ja.
Das hat die Kamera gemacht. Die hat dann entsprechend die Blende.
Also es ist einfach nur eine Zehntelsekunde, also auslösen und nach vorne schieben die Kamera, oder was ist der Trick?
Das ist auslösen und zoomen.
Auslösen und zoomen? Ach so,
ja. Auslösen und reinzoomen. Du zoomst und während du zoomst, löst du aus.
Ja. Und die Drehbewegung, wie habt ihr die gemacht?
Ja, Kamera drehen. Ach so. Also.
Das wäre jetzt so irgendwie Rocket Science dahinter.
Das ist Zero Rocket Science dahinter. Du kannst auch die Kamera einfach mal schwenken, nach rechts, links, hoch, runter und da mal irgendwie so plötzlich so bunte Striche. Das ergibt dann abstrakte Dinge, aber die sind doch cool, musst du doch sagen.
Das sieht sehr spektakulär aus. Vor allen Dingen dieses Vorwärts-Rückwärts, also das Zoomen. Das sieht
und jetzt stell dir mal vor, das machst du auf dem Weihnachtsmarkt mit 1000 Millionen kleinen Lichtern.
Ja. Hoffentlich merke ich mir das, wenn ich mal mit der Kamera, also mit Zoom auf dem Weihnachtsmarkt
bin. Okay, und jetzt sage ich dir, du wirst es wahrscheinlich nicht merken, es sei denn, du machst es mal eine halbe Stunde lang.
Ja, stimmt.
Du musst das in deinen Setzkasten reintun und das kannst du nur, indem du es tust. Also, zweite Aufgabe für dich. Ich möchte ein paar bewegte Bilder von dir haben.
Oh Gott.
Da musst du jetzt durch.
Okay, warte mal, ich muss mir das irgendwo hinschreiben jetzt nochmal. Also, also bewegte Bilder. Und das andere war?
Das Thema Schärfentiefe.
Schärfentiefe.
Und das mit Schärfentiefe habe ich dir aufs Auge gedrückt, weil du mir vorher gesagt hast, dass das für dich so ganz toll ist und ganz wichtig ist. Und jetzt sage ich Komfortzone mal ein bisschen verlassen und du fühl dich mal bewusst ein wenig getreten.
Mhm. Ich bemühe mich redlich im Rahmen der mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten.
So, das kann man übrigens auch ins Extrem treiben. Eine Kamera beim Fotografieren bewegen ist eine Sache. Meistens sieht es halt scheiße aus, aber manchmal sieht es auch richtig gut aus. Und zwar dann, wenn man das bei Nacht macht und die Kamera nicht nur bewegt, sondern sie so richtig bewegt, nämlich durch die Gegend wirft.
Da habe ich ja auch Schiss vor, aber man kann sie ja eigentlich auch am Gurt schleudern oder sowas. Ne?
Ja, natürlich, kann man machen. Also da gibt's eine ganze Bewegung dazu, die nennt sich Camera Tossing.
Ja, kenne ich. Da gab es auch mal ein Kickstarter-Projekt, wo sie eine Kugelkamera gebaut haben, also mit sehr vielen Linsen.
Ja, das ist nochmal, das ist was anderes, weil das ist eine Kamera, die dann rundum irgendwie Foto oder Video macht und hinterher dann was in Anführungszeichen Gutes rausbringt.
Ah.
Jetzt machen wir aber mal eine Langzeitbelichtung und werfen dabei die Kamera hoch. Geh mal auf den Link, den ich dir gerade gepostet habe. Cameratoss.blogspot.de. Musst ein bisschen runterscrollen.
Ja, ich sehe schon.
Und dann kommst du plötzlich zu Bildern, die so
aussehen wie bei iTunes die Soundvisualisierung.
Richtig.
Mit ihren komischen Linien.
Und solche Geschichten. So. Ja. Sind die nicht geil?
Das sieht sehr, sehr geil aus. Ja.
Das sind dann plötzlich Farben. Wenn du noch weiter runter, da siehst du dann noch so ein farbiges Bild mit verschiedenen. Da hat er wahrscheinlich irgendwelche LED-Lichter gehabt oder so, die dann.
Machst du sowas? Also schmeißt du einfach deine teure Kamera hoch?
Nee, mache ich nicht.
Okay.
Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Also bitte, Leute, geht es nicht her, nehmt eure beste Kamera und werft die einfach in die Luft. These are trained professionals. Die machen das dauernd und die haben mit Sicherheit auch schon Kameras zerstört auf die Art und Weise. Da würde ich dann auch, wie mit diesem Copter, ne, da würde ich dann was Billiges nehmen und damit erstmal üben.
Stimmt, gibt ja auch genug billige. Also sowas kann man, das kann man, glaube ich, auch sehr gut mit einer billigen Kamera machen, sofern man die Belichtungszeit unter Kontrolle kriegen kann.
Richtig.
Das hast du bei den billigen nicht immer.
Aber du hast halt, wenn du was in die Luft wirfst, hast du dann so relativ, oder nicht relativ, da hast du sehr organische Taumelbewegungen. Und wenn du die dann wieder abbilden kannst in einem Foto, dann kommen eben solche Muster raus.
Mhm.
Das auch, das Ganze gibt es in etwas abgeschwächter Version, wenn man das mal auf Flickr eingibt. Camera Tossing, da kommen dann auch so ein paar, die sind dann eher rund. Also man muss schon ein bisschen üben, um dann auch solche wilden Formen hinzubekommen.
Ja. Naja, außerdem, das sind die Leute, die Kamera am Gurt haben und rumschleudern, weil sie Schiss haben, das Ding wirklich mal hochzuwerfen. Ne?
Möglicherweise. Wobei Camera Tossing, wenn man das mal als ein Wort eingibt, ohne Leerzeichen dazwischen, da sind dann auch super Selbstporträts von oben. Das macht dann schon wieder richtig Spaß.
Ja,
das ist jetzt halt ein Perspektivwechsel.
Cool, ja.
Und wenn man dann noch so ein Mehrfachbild, so eine Collage draus macht, aus verschiedenen Stadien davon, da siehst du auch Leute, die richtig Spaß bei dem Ding haben.
Oh ja.
Und wenn du da mal scrollst, das ist auch wieder so ein From the Hip Teil zum Teil.
Und alle Arme machen immer so, hey, weil die es natürlich hochwerfen.
Ja, oder sie gerade fangen. Du hast oder dann teilweise sehr besorgte Gesichter, ja. die irgendwie die Kamera auffangen.
Genau so, what have I done? Schön, ja, sehr schön.
Ja, da übrigens so ähnliche Bilder, das ist ein super Partyspiel. Okay, hier, bei nächste Party, bitte mal ausprobieren. Man nehme eine Kamera, darf ruhig dunkel sein, dann stellt man halt den Blitz an, das ist auch völlig wurscht, ob das dann hübsch aussieht mit dem Blitz oder nicht, der darf dann ruhig so frontal in die Fresse. Und dann stelle man diese Kamera mal in ein Regal, so ja, ein Stückchen über Kopf. So, dass es aus dem Regal heraus fotografiert.
Mhm.
Und dann stellt man die Kamera auf Selbsttimer. 10 Sekunden.
Mhm.
Und kurz bevor der abläuft, springt man vor der Kamera hoch.
Ja.
Und dann hast du im Idealfall ein Bild, wo du gerade auf der Höhe dieses Sprungs bist.
Im Idealfall.
Ja, natürlich. Du hast ganz viele abgeschnittene so Oberteile von Köpfen und Arme drauf und so weiter. Ich glaube, wir haben das mal eine Stunde lang gemacht und sind hinterher tränenlachend,
das glaube ich,
da gesessen oder auf dem Boden gelegen, haben sie Bäuche gehalten. Das ist faszinierend. Und da kommen teilweise dann auch Bilder raus, die richtig gut sind. Teilweise auch Bilder, die so bescheuert sind, dass man, also mit Alkohol funktioniert es noch besser, aber.
Mit Alkohol funktionieren ja die meisten Sachen besser, bis zu dem Punkt, wo sie dann gar nicht
mehr funktionieren. Also gar nicht mehr geht. Soweit haben wir es da nicht getrieben. Grad,
aber, ja.
Aber tut das mal und ich will dann auch Bilder sehen. Und man kann dann übrigens diesen noch eins kurz zurück zum Perspektivwechsel. Man kann auch diesen Perspektivwechsel natürlich auf andere, also dieses Fliegen auch auf andere Arten machen. Das ist auch so ein Ding, was ich vor ein, zwei Jahren habe ich da mal ein bisschen drüber gelesen und mich auch mit so einem Fachmann unterhalten. Kite Aerial Photography. Also du nimmst einen Drachen,
ja,
und du hängst an die Schnur eine Kamera.
Ja.
Und du hängst die jetzt nicht nur irgendwie dran, sondern die hängt dann schon an so einem kleinen Ausgleichskreuzchen, dass die irgendwie flach hängt und ja, also waagerecht hängt und manche
das mit gehen dem Lenkdrachen, wenn du den Lenkdrachen beherrschst.
Und manche gehen dann sogar noch so weit, dass sie da so fernbedient noch die Kamera, also so ein Gimbal, ne, dass sie dann fernbedient die Kamera noch kippen können und drehen können und das wäre noch so eine Idee für den Perspektivwechsel. KAP, also das gibt's, Kite Aerial Photography, da gibt's dann auch Webseiten dazu und da gibt es sogar Shops dazu, die das Zubehör verkaufen.
Mhm.
Also auch nochmal so ein komplettes anderes Genre an Fotografie. So, jetzt ist der Setzkasten voll.
Also ein kleiner Setzkasten.
Ich bin offen für Hinweise, ne? Das sind jetzt einfach nur mal so.
Na, vor allen Dingen
so die wichtigen Dinge.
All das kannst du ja auch nochmal miteinander kombinieren.
Und jetzt stell dir vor, du kombinierst da. Also wir haben jetzt Perspektive, Schärfe, Belichtung, Komposition, Farben, Schärfentiefe, Bewegung. Das sind 7 Sachen. Hm. 7 Sachen miteinander, die jetzt Mathematiker vor. Das sind ganz viele Möglichkeiten der Kombination. Und wenn man dann mal 2 und mal 3 immer, also da kommt man auf Ideen. Und selbst wenn man diese Sachen jetzt einfach mal tut und hinterher sagt, boah, das ist ja mal doof, dann hat man sie mal getan. Und wenn man in ein, zwei Jahren irgendwann mal an den Punkt kommt, wo man sagt, boah, ich muss hier mal ein bisschen mehr Pfiff in meine Fotografie reinbringen.
Fotografie mit Pfiff.
Mit Pfiff. Das sagt man heute auch nicht mehr,
das
oder?
Das wird der Sendungstitel, mein Lieber. Nee, Scheiße. Das sagt man schon seit, ich glaube,
also, seit den 70ern nicht mehr.
Also dieses Jahrtausend hat das, glaube ich, bisher niemand gesagt.
Ja, dann bin ich jetzt der Erste. Fotografie mit Pfiff.
Super.
Super. Ja, nee, dabei soll es jetzt aber dann tatsächlich bleiben.
Flotte Fotos mit Pfiff.
Schicke Fotos mit Pfiff.
Keck ist auch sowas. Das, ja, aber wir sollten es jetzt nicht
flott mit Pfiff.
Mit Pfiff.
Egal, wir schwenken jetzt noch ganz schnell rüber zur Vrint Bilderschau.
Die Vrint Bilderschau.
Da, 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 da. Du, du, du. Genau, wir haben das ja letztes Mal angekündigt, dass wir Bilder sammeln und ich dann am Ende der Sendung oder wir uns gemeinsam am Ende der Sendung eins anschauen. Und ja, wir haben Bilder bekommen. Das ist toll.
Welches und schauen wir uns denn an? Hast du eins ausgesucht?
Ja, ich habe mir das ausgesucht von Marian Rabe aus Warnemünde.
Ah, da ist die Liste.
Marian, die ist nicht dämlich, die Liste.
Nein, aber, also inhaltlich nicht, strukturell schon, weil ich damit nicht klarkomme.
Du musst einfach auf den Link
ja,
klicken.
Ja, ich hab's schon, jetzt habe ich's, ja.
Und dann sagen öffnen. Ah, ja. Sesam, öffne dich.
Ah, Boke. Ah, alle Boke mit dem Boke.
Das findest du gut, ne? Ja, weil hinten unscharf.
Toll. Obwohl natürlich hinten scharf jetzt auch sehr geil wäre. Also dieser Leuchtturm und das Schiff.
Moment. Ha, 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 ha. Du hast den Leuchtturm erkannt, also ist es ja gar nicht ganz unscharf. Ist noch so viel Schärfe da, dass du noch was
ja,
mitbekommst.
Ja, gut, ja.
Mhm. Ist einfach so, ist natürlich aus dem Kontext einfach. Also, Moment. Jetzt haben wir hier Leute, die hören zu und sehen es nicht.
Ja, Pech.
Erklären wir mal kurz, was wir hier sehen. Also, vorne ist eine, was ist das, ein Geländer, ein Reling oder sowas, aber aus Holz.
Ja.
Scheint wohl irgendwo am Wasser zu sein, weil dahinter ist wohl Wasser. Sieht so, zumindest so aus.
Ja.
Und vorne auf dieser Reling oder auf diesem Geländer sitzen 3 Möwen. So von links nach rechts. Und dann Dann haben wir rechts hinten im Hintergrund einen Leuchtturm.
Ne, das sieht aus wie so ein Steg, der irgendwie so ein bisschen ins Wasser.
So ein Holzsteg mit so einem Geländer, ja, aus Holzgeländer, genau. Links erahnt man noch im Boke noch eine Boje oder ein Schiff, man weiß Boje es nicht genau.
Schiff, genau. Wahrscheinlich eher Schiff, weil es doch recht weit hinten schon ist und
siehst du, da hätte ich jetzt gern ein bisschen mehr Schärfe gehabt. Also, das Bild, ich find's erstmal richtig cool. Das macht Spaß.
Ja, genau.
Es macht aus mehreren Gründen Spaß. Also wir haben einfach hier, es ist cool, wie diese drei Möwen so mit dem Arsch zu uns gucken, also weggucken von uns. Die sind so uninteressiert, bis auf die rechte, die guckt so über die Schulter und hat so einen Blick, der ist mehr so, hey du Arsch, geh weg da. Ne? Das ist, also da ist für mich schon irgendwie so ein bisschen eine Geschichte dahinter. Ja, was die da machen, weiß man nicht. Sie schauen aufs Meer, wahrscheinlich warten sie, dass irgendwo ein Fisch auftaucht. So, und jetzt haben wir drei Möwen und einen Leuchtturm und die setzen sich so nebeneinander so ein bisschen fort. Also das ist fast so, als ob diese Möwen so Möwe, 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 Leuchtturm. Ja. Als ob das so eine fortgesetzte Reihe ist. Und das ist dann fast so ein bisschen wie so ein Spiel so, ne? Welcher Gegenstand passt hier nicht hin? Kreuzen sie an. Das ist so the odd one out, ne? Also vier Sachen sind drauf, einer passt nicht so richtig. Okay. Und das ist der Leuchtturm in dem Fall. Also das ist mehr so eine Unterbrechung der Wiederholung. Und dadurch wird natürlich das, was da die Unterbrechung macht, wird dadurch natürlich interessant. Deshalb wünsche ich mir da ein bisschen mehr Schärfe, weil ich möchte von dem Leuchtturm ein bisschen mehr sehen. Muss nicht viel mehr Schärfe sein, aber ein bisschen. Das andere, was ich mir dann da gewünscht hätte, wäre
ein schönerer Himmel. Ich hätte gerne ein
bisschen. Ja, der Himmel, der ist grau, ja. Ein bisschen
mehr Gedöns am Himmel. Aber da gut, da kannst du halt nicht immer.
Ja. Das ist unscharf, da kannst du irgendwas reinklonen und unscharf machen und dann. Ja. Könnte man zumindest versuchen. So, blaue Himmelwolken, ne? Die passen dann da aber auch nicht dazu. Ich hätte vielleicht noch einen kleinen Schritt nach rechts gemacht, einfach um die Abstände noch ein bisschen gleichmäßiger zu machen. Dass noch mehr Ping, 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 Pong passiert. Ja. Ne, dass man zwischen der rechten Möwe und dem Leuchtturm einfach noch so ein klein bisschen mehr Abstand hätte, das ist dann, wobei die stehen auch nicht gleichmäßig. Das sind unordentliche Möwen,
die stehen nicht gleichmäßig. Die eine Möwe steht nämlich nicht auf dem Geländer, sondern auf dem Pfahl.
Genau.
Mistmöwe.
Das macht schon wieder so Suchbild. Außerdem frage ich mich natürlich die ganze Zeit, was ist das mit dem Ding da links hinten? Ist das jetzt ein Schiff? Ist das eine Boje? Hätte ich vermutlich noch mal rausgenommen da, also weggeklont.
Was, das Schiff? Echt? Nee.
Nicht?
Nee, ich finde das gerade gut, dass das dann nochmal, obwohl, warte mal.
Für mich ist das eher so eine Ablenkung.
Ja, genau, das stört eigentlich.
Ja. Weil es natürlich diese gleichmäßige Wiederholung, Möwe, 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 Leuchtturm wahrscheinlich, also das macht die so ein bisschen kaputt, diese Wiederholung. Wobei, wenn du schon mal im Klon bist, ne, dann könntest du natürlich die mittlere Möwe ein bisschen nach links schieben. Könnte man tatsächlich, das geht. Echt? Das geht, ja,
nein.
Das geht total einfach.
Ach Gott.
Das ist simpel. Da gibt's so Werkzeuge. So Photoshop kann das zum Beispiel.
Aber dazu muss man die doch komplett ausstanzen und der Hintergrund muss, obwohl der Hintergrund ist so unscharf.
Nö, du kannst Folgendes machen. Du hast bei mittlerweile in Photoshop dieses Resize-Tool, also wo du Größen verändern kannst, wo du einfach Bereiche im Bild als wichtig markierst und Bereiche als unwichtig und dann schiebt er die unwichtigen Bereiche zusammen. Also stell dir einfach vor, du könntest den Abstand zwischen den beiden verringern, indem du sie einfach zusammenschiebst. Der rechnet
die zusammen sozusagen.
Der rechnet also, die zusammen, ja.
Das ist ja mal cool.
Also du änderst dann quasi damit, wobei du könntest vermutlich auch einfach den mittleren Teil nehmen und nach links schieben und das geht schon irgendwie. Also da hätte ich jetzt keine Angst davor, das zu versuchen. Aber gut, das ist jetzt kommen wir schon in dieses das Bild optimieren und damit hat man schon mal wieder irgendwie dem Zufall allen Wind aus den Segeln genommen, um beim Bild zu bleiben und dann hast du schon was vielleicht zu perfekt wird. Das kann ja auch passieren. Also deshalb gefällt mir das eigentlich so, wie es ist, ganz gut. Ich hätte vielleicht ja, wobei Belichtung passt eigentlich. Nö, das ist ein cooles Bild. Also erzählt mir da so eine kleine Geschichte. Gib mir ein kleines Grinsen, auch weil die eine Möwe so böse guckt. Das ist so, die hat so ein Gesicht wie der Adler aus der Muppet Show.
Also so ein, was ist denn hier los?
So ein, hey.
Ja, genau.
Fotografierst du meinen Arsch?
Frechheit.
Arsch weg. Gut. Damit. damit, glaube ich, sind wir durch.
Und mit diesem Arsch beenden wir die 9. Fotografie. Und weisen darauf hin, dass ihr Chris auch auf seinen Workshops besuchen könnt. Was machst du da als nächstes eigentlich? Ich wollte ja immer mal zum Blitz-Workshop kommen, aber der ist furchtbar teuer. Ne?
Blitz gibt's nicht. Jetzt im September habe ich 3 Workshops, die ganz aktuell jetzt auf der Pfanne sind, und da kann ich tatsächlich noch den einen oder anderen Teilnehmer gebrauchen, weil ich die so spät angekündigt habe. Da gibt's einmal gleich am Anfang, 6. 7. September, gibt's den Weitwinkel-Workshop. Der heißt 24 Millimeter.
Was lerne ich denn bei einem Weitwinkel-Workshop?
Das 24 Millimeter steht stellvertretend für alles rund um den Weitwinkel.
Ja.
Und da geht's um die technische Seite, aber auch um die Gestaltung mit dem Weitwinkel. Also die Betrachtungen zu Brennweite und Perspektive. Was bedeutet das mit der Perspektivstreckung durch den Weitwinkel? Wie kann man den in der Bildgestaltung einsetzen? Unterschiede Festbrennweite, Zoom. Wir machen sogar einen kleinen Ausflug in die Tilt-Shift-Ecke, weil das im Weitwinkel eben auch gerne eingesetzt wird, oder weil Fotografen dazu gerne Weitwinkel einsetzen. Eine Exkursion ist auch noch mit drin. Also es ist alles so ein bisschen Landschaft, bisschen Architektur, Weitwinkel, 6. 7. September.
Und die anderen beiden?
Absolut analog, Großformat. Wir machen einen Großformat-Workshop in Tübingen.
Aber also dann brauche ich doch noch eine Großformat-Kamera, um da mitmachen zu können,
oder? Nein, brauchst du nicht. Die gibt's, die wird gestellt für die da mitmachen wollen. Das ist am 13. und 14. September.
Aha.
Das ist eine kleine Gruppe, maximal 6 Teilnehmer. Und ja, da geht's ins Volle. Aber wer da mal reinschnuppern möchte in die Großformat-Fotografie, darf das da gerne tun. Und der dritte, der ist, da bin ich ganz stolz drauf, in Hamburg.
Oh, das
und
um die
zwar
Ecke.
Thema Wahrnehmung und Gestaltung.
Oh.
Und dazu habe ich mir den Alexander Waschkau von Huxilla geholt. Der ist nämlich Psychologe, und zwar mit Steckenpferd Wahrnehmungspsychologie. Das heißt, der kennt sich mit dem Thema noch besser aus als ich, und gemeinsam werden wir uns mit so Sachen beschäftigen wie Entscheidungsfindung beim Fotografieren, Wahrnehmung und Mustererkennung. Das geht über bis zu evolutionären Prozessen, ja. Aufmerksamkeitssteuerungen und solchen Geschichten wie der innere Schweinehund bei der Bildbearbeitung. Und der ist am 27. und 28. September. Und gibt natürlich eine Website dazu.
Ach,
logisch, habe ich alles schon vorbereitet. tfttf.com/Foto September.
Ach so, ich wollte gerade sagen, das ist doch sowieso deine Webseite.
Ja, aber ich habe da so ein Newsletter, den ich kürzlich rausgeschickt habe, und das ist die Webversion davon.
Verstehe. Kündigen wir eigentlich schon an, dass wir auch einen Workshop machen wollen mal zusammen? Oder tun wir das noch nicht?
Doch, tun wir.
Ja, sonst ist das so dauerwerbesendungsmäßig jetzt hier am Ende. Dann können wir jetzt machen wir dann für uns selber, und dann verstehst du schon. Nee, verstehst du nicht. Egal, aber wann machen wir das denn?
Sommer 2015.
Ja, okay, bis dahin ist noch Zeit.
Da ist noch Zeit, aber wer da Interesse hat, der darf sich auch schon mal melden.
Wo denn?
Moment, ich muss schauen. TFTTF, genau, tfttf.com/Vrindfototag.
Ah ja,
da trage ich mich dann mal ein. Genau, da kann man einfach mal seinen Namen bei Interesse auf die Liste tun. Das ist keine Anmeldung, sondern einfach nur eine Interessensbekundung,
ja,
damit wir ein bisschen abschätzen können, ob da jetzt 5 Leute kommen oder 50 oder 500 oder ich kann es nicht einschätzen.
Genau, es wird ein Wochenende im Sommer sein.
Es wird im Sommer passieren, ob es jetzt ein Tag ist oder ein Wochenende, und die Inhalte, da müssen wir noch ein bisschen schrauben.
Jo.
Aber da habe ich keine Bedenken, dass wir das nicht irgendwie hinbekommen. Also Vrindfototag und Fotoseptember, das sind so die 2 Stichworte.
So, Arsch cool. Gesagt, Dauerwerbesendung durchgesehen. Jetzt aber wirklich Schluss. Vielen Dank, Chris Marquardt.
Gerne.
Ist nicht tot.